Tatort Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.
Manchmal kannst du so schnell gar nicht gucken und da ist schon wieder eine Woche rum. Und damit hallo zu einer neuen Folge Tatort Krankenhaus, wenn Ärzte Fehler machen. Ich grüße euch aus Good Old Gütersloh und der liebe Peter ist so fern und doch so nah. Grüße nach Österreich.
Ja, servus miteinander. Oh nee, das ist glaube ich eher so bayerisch, ne? Gar nicht österreichisch.
Keine Ahnung, du wohnst doch da, musst du doch wissen. Du gehst doch da einkaufen oder triffst du keine Menschen in Österreich?
Doch, sehr viele sogar. Also die sagen meistens Grüß Gott
oder
auch Hallo und ich verstehe sie zumeist.
Ich glaube, an Grüß Gott ist jetzt auch nicht so viel falsch zu verstehen. Ich denke, du bist da ganz gut aufgehoben, du kommst da ganz gut klar. Oder brauchst du mich in Österreich als Betreuerin? Soll ich kommen?
Noch nicht, aber wenn sich's abzeichnet, werde ich dir natürlich Bescheid geben und
zeitnah.
Könnte ich mir keine bessere Betreuerin vorstellen als jemanden, der quasi selbst schon bald pflegebedürftig ist.
Ja, aber ich freue mich auf jeden Fall, dass wir uns hören, auch wenn wir uns eine ganze Weile jetzt erstmal nicht sehen werden, weil du stationierst dich da ja immer so ein bisschen länger.
Ich bin auch in Österreich als sogenannter europäischer Anwalt, so nennt sich das. Ich habe ja auch eine Kanzlei und darf hier auch zu Gericht gehen.
Erträgt man in Österreich vor Gericht die gleiche Robe wie hier oder brauchst du da irgendwie eine neue Ausstattung?
Nein, das ist in Österreich nicht anders. Es gibt keine Perückenpflicht. Ja, mit der Robe ist so eine Sache, ne? Man fühlt sich doch so ein Stück weit verkleidet, aber gibt einem an sich auch ein gutes Gefühl, wenn man die anhat.
Also ich habe immer so einen Spontanreflex, wenn du sie trägst. Ich habe es ja auch erst nur 3 oder 4 Mal gesehen. Es ist eine gewisse Ehrfurcht. Ich kann es nicht leugnen. In dem Augenblick, sagen wir es, wie es ist, Peter, nehme ich dich auch mal ernst.
Okay, dann weiß ich, wie ich jetzt dir künftig begegnen muss, damit ich ab und an auch mal ernst genommen werde. Ich hoffe, das geht auch irgendwann mal, ohne dass ich eine Robe anhab.
Peter, was schweifen wir hier ab? Lass uns mal loslegen. Und zwar mit einer ganz kurzen Hörermail. Und die Mail kommt von, habe ich gerade vergraben.
Aber ich kann es dir sagen, von Marie.
Hallo Tanina, hallo Peter, mein Name ist Maria, da hätte ich es auch sehen können. Ich bin Gesundheits- und Krankenpflegerin und treue Tatort-Krankenhaushörerin von Anfang an. Eigentlich halte ich mich eher im stillen Hintergrund auf. Oh, das haben wir schon öfter gehört. Eigentlich schreibe ich nicht, aber jetzt ist es soweit. So, ihr ist nämlich etwas aufgefallen, auf das sie uns gerne hinweisen möchte, Peter. Häufig wird in euren Fällen vom sogenannten Grad der Behinderung, kurz GDB, gesprochen. In meiner Ausbildung habe ich gelernt, dass dieser nicht in Prozent angegeben wird. Das ist zwar im Alltag weit verbreitet, aber fachlich nicht korrekt. Gerade im Zusammenhang mit Behinderungen kann diese Formulierung missverständlich wirken. Wenn man sagt, jemand ist zu 90% behindert oder hat einen Grad von 90%, dann klingt das so, als wäre der Betroffene zu 90% eingeschränkt und nur noch zu 10% funktionsfähig, in Anführungsstrichen. Genau das misst der Grad der Behinderung aber nicht. Er bewertet die Auswirkungen auf die Teilhabe am Leben, nicht den Anteil Mensch, also versus Behinderung. Ich wollte diesen Gedanken gerne mit euch teilen und hoffe, dass er für kommende Folgen hilfreich ist. Vielen Dank für eure wertvolle Arbeit. Ich freue mich auf alles, was noch kommt. Allerliebste Grüße, Marie. Liebe Marie, das ist absolut hilfreich. Deshalb danke für diesen Hinweis. Ich glaube, Peter, das ist uns immer so automatisch reingerutscht, dieses Prozent.
Ja, da haben wir wahrscheinlich nicht richtig aufgepasst. Wir haben das, glaube ich, schon mal in einer früheren Folge auch falsch gesagt, obwohl wir es eigentlich besser wissen. Und Marie hat natürlich absolut recht. Der Grad der Behinderung wird mittlerweile in Zahlen zwischen 20 und 100 ausgedrückt, ohne einen Prozentwert. Der GDB beschreibt, wie stark ein Mensch durch eine gesundheitliche Einschränkung im Alltag beeinträchtigt ist. Und vielleicht noch eine kleine Zusatzinfo. Ab einem Grad von 50 gilt man in Deutschland als schwerbehindert und hat Anspruch auf bestimmte Rechte, zum Beispiel besonderen Kündigungsschutz, oder man bekommt auch einige Tage mehr Urlaub. Und entscheidend ist nicht die Diagnose allein, sondern die Frage, wie stark wirkt sie sich wirklich im Leben aus?
An der Stelle vielleicht nochmal der Hinweis, weil ich doch in meinem Bekanntenkreis einige Freundinnen und Freunde haben, die schon eine Krebserkrankung hinter sich haben. Du kannst einen Behindertenausweis dir ausstellen lassen, dann bekommst du nämlich eben, soweit ich weiß, für 5 Jahre gilt der, wo man eben steuerliche Vorteile auch bekommt, wo man eben, genau wie du gerade auch gesagt hast, mehr Urlaubstage bekommt, hat man Anspruch drauf. Das wird einem manchmal im Rahmen der Krebsbehandlung nicht erzählt. Also vielleicht nicht böswillig, weil es stehen ja wirklich andere Dinge im Vordergrund, nämlich die Heilung. Aber man sollte das auf jeden Fall in Angriff nehmen. Das ist auch eine ganz einfache Angelegenheit, sich da diesen Behindertenausweis ausstellen zu lassen.
Sehr wichtiger Hinweis. Und ja, man sollte da wirklich dem nachgehen, dass man entsprechenden GdB bekommt. Weil es gibt noch wesentlich mehr Rechte, die man dadurch wirbt und daher immer wieder auch neu überprüfen lassen. Wenn eine weitere Krankheit dazu kommt, kann natürlich der GdB auch angehoben werden. Und manchmal muss man sich auch zur Wehr setzen, wenn er reduziert, gemindert wird. Also da muss man immer schon schauen, welche Möglichkeiten man hat. Und da hilft in aller Regel ein Fachanwalt für Sozialrecht. Das ist eigentlich dieser Bereich gar nicht so unbedingt der Medizinrechtler, sondern eher der Sozialrechtler.
Und um an der Stelle vielleicht noch so einen kleinen Mythos auszuräumen, also wenn man so einen Behindertenausweis bekommt, dann heißt das nicht, dass man auf einem Behindertenparkplatz parken darf. Ich sage das jetzt ein bisschen flapsig, weil das denken ganz, ganz viele. Jetzt habe ich einen Behindertenausweis, jetzt kann ich ja auch da parken.
Ja, vollkommen richtig. Nicht jeder mit einem Schwerbehindertenausweis darf auf einem Behindertenparkplatz parken.
Das heute mal als kleiner Exkurs von uns beiden.
Werbung.
So, bevor es jetzt hier wirklich weitergeht bei Tatort Krankenhaus, kurz ein Tipp von Peter und mir für alle, die diesen Sommer verreisen. Und das sind bestimmt ganz, ganz viele von euch. Und ich kenne das selber auch. Da landet man kaum im Urlaub und schon kommt die SMS vom Mobilfunkanbieter aufs Handy. Und plötzlich hat man schon Angst vor der nächsten Handyrechnung. Roaming, ja, ist so ein Thema, über das man meistens erst nachdenkt, wenn es zu spät ist. Und nach dem Urlaub gibt's da die fette Rechnung, ist mir auch schon mal passiert, weil ich am Strand mal eben noch meine Mails und die Nachrichten von zu Hause checken wollte. Ja, und genau dafür gibt es Saily. Saily ist eine eSIM, das heißt, ihr könnt euch schon vor der Reise ein Datenpaket für euer Urlaubsland holen, direkt übers Handy. Ihr braucht keine Plastikkarte, ihr müsst da nichts wechseln. Einfach installieren und nach der Landung seid ihr schon online. Und je nach Gerät könnt ihr eure normale SIM sogar weiter nutzen und über Saily die mobilen Daten laufen lassen. Das ist ja was, was man normalerweise direkt schon ausschaltet am Handy. Also gerade wenn ihr im Urlaub Google Maps braucht oder ein tolles Restaurant sucht oder schnell noch eben Fotos nach Hause schicken wollt, ist Saily einfach super praktisch. So, und wenn ihr Saily ausprobieren möchtet, dann schaut doch bitte einfach auch mal bei uns bei Tatort Krankenhaus in die Shownotes, denn mit unserem Code Krankenhaus bekommt ihr nochmal ordentlich Rabatt auf eure erste Bestellung. Probiert Saily aus, ihr werdet mir noch danken, wenn ihr ohne fette Rechnung wieder aus dem Urlaub kommt. Jetzt steigen wir in den Fall ein, da möchte ich aber gerne einmal über eine kleine Geschichte vorweg sprechen und zwar über das Thema Wetterfühligkeit. Das wird unseren Fall möglicherweise auch betreffen, zumindest im Ansatz. Die Frage ist, gibt es dieses Phänomen eigentlich wirklich oder bilden wir uns das nur ein? Was ist mit dir zum Beispiel, Peter? Also kennst du sowas? Hast du eine Form von Wetterfühligkeit?
Also Wetterfühligkeit, ich glaube, du meinst die Meteoropathie.
So natürlich, wenn du sagst.
Jargon genannt. Und ja, kenne ich auch. Also mitunter juckt meine Bänderrissnarbe aus vergangenen grauen Vorzeiten.
Wann hast du das, wenn es kalt wird oder wenn es feucht wird oder in Kombination?
Wenn das Wetter wechselt, dann merke ich das immer noch leicht. Also das sind keine Schmerzen, vielleicht sind es auch Einbildungen, aber ich meine, wenn die Narbe juckt, ändert sich das Wetter.
Also ich habe es bei mir.
Wie ist bei dir?
Ja, aber ich habe das bei mir persönlich noch nicht festgestellt, obwohl ich ja Rheuma habe. Da dachte ich immer, oh Gott, wenn da das Wetter umschwenkt, dann werde ich echt leiden. Aber bisher, toi toi toi, nein. Studien belegen aber, dass Wetterfühligkeit definitiv kein Mythos ist. Also jeder Zweite sagt, ja, kenne ich, bei Wetterumschwüngen, Luftdruckabfall oder hoher Luftfeuchtigkeit. Die häufigsten Symptome sind Kopfschmerzen, danach Müdigkeit, Abgeschlagenheit, dann folgen Gelenkschmerzen und Schlafstörungen sind auch noch ein großes Thema. Und ja, was da helfen kann, da sind sich eigentlich viele Mediziner einig, das ist Bewegung an der frischen Luft zur Stärkung von Kreislauf und Nerven. Ist immer eine gute Sache.
Ja, und Wetterfühligkeit gilt im Übrigen nicht als Krankheit, sondern als verminderte Anpassungsfähigkeit des vegetativen Nervensystems.
Wie kommen wir denn jetzt überhaupt da drauf? weil Tristan, um den es heute hier bei uns geht, an einem ersten knackekalten Tag im November starke Schmerzen in der Schulter hat. Diese Schmerzen pieken ihn schon seit Monaten, mal mehr, mal weniger, sind auszuhalten und er nimmt das Ganze auch eher sportlich. Tristan ist 60 Jahre alt und er fragt sich schon seit einer Weile, wo diese Schmerzen wohl herkommen könnten. Er ist nicht gestürzt, er hat sich seines Wissens nach nicht überhoben, könnte ein bisschen Verschleiß sein oder er ist halt gerade ein bisschen wetterfühlig. Bei Kälte und besonders in Kombination mit Feuchtigkeit tun ihm die Knochen als Malermeister schon mal weh. Er weiß es halt nicht genau. An diesem kalten Novembertag, wie gesagt, erreicht der Schmerz ein neues Level. Die Schulter schmerzt höllisch. Die Farbrolle kann er so nicht schwingen und er beschließt, zum Arzt zu gehen. Es folgen einige Untersuchungen und dann steht die Diagnose: eine Rotatorenmanschettenmassenruptur. Das klingt auf jeden Fall schon mal nach etwas Größerem und das ist es auch. Eine Rotatorenmanschettenmassenruptur ist ein ausgedehnter, komplexer Riss, bei dem zwei oder mehr Sehnen der Schultermuskulatur komplett abreißen. Und das verursacht starke Schmerzen und auch Funktionsverlust und Dezentrierung des Oberarmkopfes.
Ja, vielleicht noch ein bisschen anschaulicher. Man kann sich die Rotatorenmanschette wie ein fein abgestimmtes System aus Sehnen vorstellen, das den Oberarm im Gelenk hält. Und wenn dieses System ausfällt, verliert die Schulter ihre Führung. Bewegungen werden dann wirklich äußerst schmerzhaft oder sogar völlig unmöglich.
Ja, und in diesem Zustand kann Tristan seinen Job nicht ausführen und mit den Schmerzen will er natürlich auch nicht leben. Also stimmt er einer vorgeschlagenen Operation zu. Was wird da jetzt genau gemacht in seinem Fall?
Also er wird erstmal in Vollnarkose operiert und die Ärzte entscheiden sich zusätzlich für eine weitere Maßnahme, nämlich eine Regionalanästhesie in Form eines interskalinären Schmerzkatheters. Ein dünner Schlauch, der im Halsbereich platziert wird, nahe an den Nerven, die den Arm versorgen. So muss man sich das vorstellen. Und über diesen Katheter soll in den Tagen nach der Operation kontinuierlich ein Betäubungsmittel fließen, um die Schmerzen sukzessive zu lindern.
Die Operation verläuft auch ohne auffällige Komplikationen. Tristan wacht auf. Er ist erschöpft, aber er ist auch sehr erleichtert, dass der Eingriff jetzt hinter ihm liegt und auch die nächsten Tage verlaufen ruhig. Es ist Routine auf der Station, Pflege, Kontrolle, langsame Mobilisation. Bis zu dem Moment, als eine Pflegekraft in Tristans Krankenzimmer kommt und den Schmerzkatheter herausziehen will. Er beschreibt dieses Vorgehen später als sehr ruppig. Sie habe ihm im Turbogang das Unterhemd hochgezogen, obwohl er noch gesagt haben will, Vorsicht bitte meine Schulter. Ihm geht das deutlich zu schnell. Das Hemd wird hochgerupft, wie er sagt, und dann mit einem schnellen Ruck die Zuleitung des Schmerzkatheters herausgezogen.
In der Dokumentation wird später von einem akzidentellen Entfernen gesprochen, also einem unbeabsichtigten Ereignis.
Tristan spürt zunächst auch nichts Besonderes, keinen wirklich großen Schmerz, aber kurze Zeit später merkt er, da ist etwas feucht. Ein Zeichen dafür, dass das System nicht mehr dicht ist. An der Stelle also, wo vorher der Katheter lag. Tristan drückt den Klingelknopf. Nur einen kurzen Moment später betritt eine andere Pflegekraft das Zimmer. Tristan schildert ruhig, was passiert ist, dass ihm das Hemd ja eher unsanft ausgezogen wurde und dass es jetzt feucht sei. Die neue Pflegekraft wirft einen Blick auf Tristan, stoppt die Zufuhr des Schmerzmittels und sagt, der Katheter werde ohnehin bald entfernt. Am nächsten Tag wird Tristan dann auch entlassen. Zu diesem Zeitpunkt wirkt jetzt alles wie ein abgeschlossener Fall. Es gab eine Operation, einen kurzen Klinikaufenthalt, ein kleiner Zwischenfall ohne große Bedeutung. Monate vergehen, Tristan fühlt sich soweit gut, er arbeitet auch wieder, aber dann setzen Beschwerden ein. Tristan spürt einen Druck in der Brust. Es ist kein stechender Schmerz, eher so ein Gefühl von Enge. Er spürt einen Widerstand beim Atmen, und zwar vor allem dann, wenn er sich anstrengt. Das könnte mit seiner OP, Peter, zu tun haben, muss es aber nicht.
Ja, ohne jetzt Mediziner zu sein, sind diese Symptome, die Tristan hat, eher unspezifisch. Da kann es diverse Ursachen geben, vom Herzen über die Lunge bis hin zur Muskulatur. Aber manchmal liegt die Ursache in einem System, an das man zunächst gar nicht denkt, dem Zwerchfell.
Und genau das ist die Spur, die man jetzt auch in der Klinik aufnimmt, in die sich Tristan jetzt begibt. Die Untersuchungen, zu denen auch eine Röntgenaufnahme gehört, zeigen einen auffälligen Befund. Sein rechtes Zwerchfell steht deutlich höher als normal. Das hat einen Begriff, das nennt sich schlicht und einfach Zwerchfellhochstand.
Und das bedeutet, dass sich das Zwerchfell auf dieser Seite nicht mehr richtig bewegt. Beim Einatmen sollte es sich an sich nach unten ziehen und Platz schaffen für die Lunge. Wenn das nicht passiert, bleibt die Lunge eingeschränkt. Die Atmung wird flacher und jede Belastung fällt äußerst schwer.
Also der Befund ist da, aber die Konsequenz bleibt zunächst unklar. Es folgt jetzt keine konkrete Therapie, keine eindeutige Zuordnung und Tristan wird entlassen. Aber diesmal bleibt es nicht dabei. Sein Hausarzt reagiert schnell. Der erkennt nämlich, dass hier etwas nicht stimmt und überweist Tristan weiter zu einem Lungenfacharzt. Und von dort geht es direkt weiter ins nächste Krankenhaus. Da wird dann genau hingesehen, Ultraschall, Röntgen, Vergleiche. Und das Ergebnis bestätigt den Verdacht, der Zwerchfellhochstand ist eindeutig. Und mehr noch, das Mediastinum, also der zentrale Raum im Brustkorb, hat sich nach links verschoben.
Und das zeigt, dass die rechte Seite funktionell deutlich geschwächt ist. Der Körper versucht, diese Störung auszugleichen und dabei gerät er dann aus dem Gleichgewicht.
Ja, und Tristans Ärzte sprechen eine eindeutige Empfehlung aus. Er muss zur Abklärung in eine spezialisierte Klinik. Da wird er kurze Zeit später auch aufgenommen und die Diagnose steht und damit auch die Entscheidung dort, das Zwerchfell muss jetzt operativ behandelt werden. Tristan landet also wieder auf dem OP-Tisch. Die Operation nennt sich Zwerchfellraffung. Dabei wird das erschlaffte Zwerchfell gestrafft und fixiert, damit es wieder eine stabile Position einnimmt. Während des Eingriffs zeigt sich, wie sehr sich Tristans Zustand mittlerweile verändert hat. Im unteren Bereich der rechten Lunge finden sich ausgeprägte Verwachsungen. Dieses Gewebe muss zunächst gelöst werden, erst dann kann das Zwerchfell mit mehreren Nähten gestrafft werden. Die Operation gelingt, das ist die gute Nachricht, aber der Weg dahin hätte für Tristan vielleicht anders und auch deutlich besser verlaufen können. Peter, bevor wir jetzt in den juristischen Teil einsteigen, hat Tristan denn Einschränkungen zurückbehalten? Da werde ich in unseren Unterlagen irgendwie nicht so ganz fündig. Weißt du da mehr?
Klar weiß ich mehr. Aber nur, weil ich die Akte nochmal gelesen habe.
Oh, da ist mir wohl was durchgegangen.
Und bei Tristan, ja. Er hat natürlich, das ist aber nicht für ihn alleine so, sondern er hat ein Rezidivrisiko, wie alle anderen auch. Und es bleibt meist so auch bei ihm eine Funktionseinschränkung des Zwerchfells. Tristan klagte, das ergibt sich aus dem Akteninhalt, auch noch während des gesamten Verfahrens, das auch nachher ein gerichtliches Verfahren war, ich nehme das schon mal jetzt vorweg, noch über Atemnot. Ich weiß, so zum Abschluss hin des Verfahrens war es dann eigentlich soweit wieder gut. Aber dieses Rezidivrisiko bleibt natürlich bis zum Lebensende. Ob sich das dann wirklich verwirklicht, ist eine andere Frage. Aber das schwebt immer so wie ein Damoklesschwert über dieser Art der Funktionseinschränkung des Zwerchfells.
Also er hat euch ja selbst kontaktiert. Wie seid ihr denn dann vorgegangen?
Wir haben direkt ein Anspruchsschreiben gefertigt. Also es ist nicht so, dass wir immer Gutachten einholen, vorgerichtlich. Also oftmals versuchen wir es aufgrund unserer Expertise, weil einige Fälle wiederholen sich ja und man hat dann so einen gewissen Wissensstand, weiß, worauf man schauen muss. Das ist so der große Vorteil des Alters, der Berufserfahrung. Also das Alter hat nicht nur Nachteile, sondern die Erfahrung hilft einem dann, auf Fälle zurückgreifen zu können, die man schon häufiger bearbeitet hat. Das ist so wie bei Operationen, wenn man die tausendmal gemacht hat, weiß man, wie die abläuft und das hilft auch im Juristischen. Das kann man sich nicht anlesen, das lernt man nicht im Studium, das lernt man nicht in der Referendarzeit, das kann man nicht erzwingen. Da muss man einfach Jahre warten, bis man die Erfahrung gemacht hat. Und das ist einfach ein Vorteil einer längeren Tätigkeit. Und gerade im Arzthaftungsrecht ist das schon von großem Vorteil. Also ich weiß noch, als ich angefangen habe, war ich doch in vielen Fällen auch unsicher, weil ich auf keine Erfahrungswerte zurückgreifen konnte. Und das hat sich jetzt in den Jahrzehnten doch gebessert. Also wir haben ein Anspruchsschreiben ohne Gutachten gefertigt und haben der Gegenseite vorgeworfen, dass der Zwerchfellhochstand bei Tristan verursacht wurde durch eine Verletzung der Zwerchfellnerven. Und das war im Zusammenhang zu sehen mit der Anlage dieses interskalinären Schmerzkatheters. Das war unser Vorwurf. Das war so die Kausalkette.
Also war der eurer Meinung nach falsch gelegt oder lag es daran, dass die Pflegekraft den, wie Tristan das beschrieben hat, so ruppig rausgezogen hat?
Sowohl als auch. Wir haben also beides vorgetragen und in erster Linie aber, dass der falsch gelegt worden sei, aber auch dieses Ausziehen, dieses ruckartige Hauruck-Verfahren, das haben wir auch gerügt. Und wir haben gerügt, dass Tristan nicht über die Risiken, die sich aus der Anlage des Schmerzkatheters ergeben, aufgeklärt worden ist. Das ist unterlassen worden und das war die sogenannte Aufklärungsrüge, die wir dann vorgerichtlich auch erhoben haben.
So, jetzt habe ich ja auch nochmal einen deutlicheren Blick in die Unterlagen geworfen und ich habe gesehen, dass die Gegenseite sagt, Aufklärung war ganz normal. Tipptopp, der hat alles gewusst. So, jetzt lass mich raten, es gab auch eine Ablehnung und du hast im Vorfeld ja gerade schon verraten, ihr musstet klagen.
Wir mussten klagen, also wir konnten uns außergerichtlich nicht verständigen.
Kann das denn wohl sein, dass sich in den letzten Jahren oder vielleicht auch Jahrzehnten so ein bisschen was geändert hat, was diese außergerichtliche Regulierungsbereitschaft der Versicherer anbelangt?
Ja, da hast du vollkommen richtig wahrgenommen. Das ist tatsächlich so. Also wenn ich an meine Anfänge zurückdenke, war es sehr, sehr häufig, dass man mitunter durch ein einfaches Telefonat mit dem Bearbeiter der Versicherung eine Regulierung herbeiführen konnte. Man rief da an und tauschte sich aus und dann kam man auf einen gemeinsamen Nenner und konnte das Verfahren außergerichtlich abschließen. Das hat sich so in den letzten Jahrzehnten gewaltig geändert. Früher gab es auch wesentlich mehr Versicherer im Bereich der Ärzteschaft, der Krankenhausträger. Das hat sich wirklich komprimiert auf ganz wenige. Ich weiß nicht, wie viel es früher waren, 20, 30, so in den Anfangsjahren. Und jetzt sind es doch einige wenige, eine Handvoll, wenn überhaupt. Und ja, die Bereitschaft außergerichtlich sich zu verständigen, hat deutlich abgenommen, insbesondere bei größeren Fällen, wo die Schadenssummen höher sind oder wo die Geschädigten ein gewisses Lebensalter überschritten haben. All sowas führt dazu, dass es eher in Klageverfahren geht. Also das war früher deutlich besser und schneller dann in der Regulierung als heutzutage. Das ist leider so. Hast du sehr aufmerksam zugehört. Und
ich ja auch manchmal.
Das werden die Kollegen auch bestätigen können, dass da doch ein Wandel eingetreten ist. Leider zu Ungunsten der Patienten. Ich würde mir was anderes für die Patienten wünschen.
So, die ganze Nummer ist vor Gericht gegangen und jetzt gibt's dann doch mal ein Gutachten, das eingeholt wurde.
Ja, es wurde ein anästhesiologisches Gutachten eingeholt und der Gutachter hat sehr, sehr umfangreich, wie gesagt, ich habe ja im Vorfeld des Podcasts mir nochmal die Akte angeschaut und auch das Gutachten, das unheimlich schwer zu lesen ist. Viele fachmedizinische Begriffe aus der Anästhesie, die ich auch nicht kenne, die man teilweise dann auch erst nachlesen muss. Und das arbeitete so wie bei Wer wird Millionär im Ausschlussverfahren? Also der Gutachter sagte, hatte alle möglichen Ursachen abgeklopft und sagt, nein, die kommt nicht in Betracht. Und sagte dann zusammenfassend, es spricht nichts für eine andere Ursache, sondern alles für einen kausalen Zusammenhang mit der Anlage des Katheters. Also er sagt weiter, es ist vorstellbar, dass das freie Vorschieben der Katheterspitze im Mittel gerechnet 3 Zentimeter tiefer als empfohlen, das war seine Feststellung, zu einer unkontrollierten Lageabweichung der Katheterspitze und einer kaum beeinflussbaren Fehlverteilung des Lokalanästhetikums geführt hat. Und das ist ein Fehler, den er aber nicht als groben Fehler bezeichnen wollte. Dadurch sind dann keine Beweiserleichterungen für Tristan aus Sicht des Mediziners entstanden.
Konntet ihr denn nachweisen, dass vielleicht ein Schaden entstanden ist, dadurch, dass die Pflegekraft ihm ja, wie er sagt, so ruppig das Unterhemd hochgezogen hat? Ist da auch irgendein Schaden entstanden?
Das sollte man an sich meinen, ne, dass dadurch auch ein Schaden entstanden ist. Das sieht der Sachverständige aber nicht. Er sagt, nein, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit kam es selbst durch den abrupten Zug am Katheter und dessen nichtärztliche Entfernung zu keiner Verletzung des Nerven oder der Nerven. Das unkontrollierte Herausreißen von Kathetern ist prinzipiell zwar gefährlich, da es hierbei zum Aufreißen von Granulationsgewebe kommen kann, aber hier in dem Fall war das nicht anzunehmen. Es gab auch keinen, den hat er vermisst, Aufschrei des Patienten. Das ist an sich so, wenn nervennah ein Katheter gezogen wird, dann sind das doch schwere bis schwerste Schmerzen und dann gäbe es auch einen Aufschrei. Also den hätte es ja nicht gegeben. Das konnte auch zeugenschaftlich nicht nachgewiesen werden. Auch Tristan selber hat das so nicht geschildert. Darum ging der Sachverständige davon aus, nein, dadurch ist es nicht zur Verletzung der Nerven gekommen.
So, jetzt muss ein Gericht ja mit diesen Informationen ein Urteil fällen. Wie sah das aus?
Das Gericht hat den Sachverständigen sehr, sehr lange angehört. Ich habe mir das Gerichtsprotokoll nochmal angeschaut. Und ganz am Ende hat die Kammer dann nach kurzer Zwischenberatung, wie sie selber schreiben, das müssen die Gerichte immer sagen, keine finale Beratung, weil dann wäre das so ein vorweggenommenes Ergebnis, das dürfen sie nicht machen. Darum sagen sie immer, wir haben zwischenberaten, aber noch nicht final, obwohl das eigentlich immer in eine finale Entscheidung auch mündet, aber man darf es so nicht nennen. Also nach kurzer Zwischenberatung haben sie dann so ein vorläufiges Ergebnis der Beweisaufnahme formuliert und sehen einen Behandlungsfehler in der beklagten Klinik, weil der Katheter bei dem Kläger, also bei Tristan, zu einem Zeitpunkt angelegt worden ist, als er sich in einer sonst ansonsten wohl nicht zu beanstandenden Intubationsnarkose mit Muskelrelaxierung befunden hat. Also er konnte gar nicht wahrnehmen, dass der 3 Zentimeter zu weit geschoben worden ist. Wenn er nicht in diesem Zustand gewesen wäre, dann hätte er vielleicht das vorher gemerkt, weil der Nerv tangiert worden ist und das löst ja eine Schmerzreaktion aus. Und das ist falsch gemacht worden. Das hat das Gericht dann entsprechend im Einklang mit dem Sachverständigen als Fehler angesehen. Aber auch, es ist ja eine juristische Bewertung, ob ein Fehler grob ist oder nicht, aber auch das Gericht hat sich nicht dazu durchringen können zu sagen, das ist ein grober Fehler.
Was hat denn die Kammer zur Aufklärung gesagt? Die hattet ihr ja auch gerügt.
Die hatten wir auch gerügt, aber das musste nicht mehr abgeklärt werden, weil wir ja schon den Behandlungsfehler hatten. Und das ist häufiger in solchen Verfahren, wenn man schon einen hat, muss man das Weitere nicht mehr unbedingt abklären. Zumindest dann nicht, wenn man sich auf einen Vergleich verständigt. Und das haben wir in dem Falle auch, nämlich auf 8.000 Euro zuzüglich der anteiligen Anwaltskosten. Und da waren beide Seiten nach einer gewissen Überlegungszeit von 2 bzw. 3 Wochen dazu bereit, den Vergleich so anzunehmen. Und darum musste diese Aufklärungsfrage nicht mehr geklärt werden. Wie gesagt, also während des Verfahrens ging es ihm noch nicht so gut und mittlerweile, das haben wir im Nachgang erfahren, wir haben ja nochmal nachgefasst, geht es ihm wieder gut, er hat keine Atemprobleme mehr und ja, das ist sehr erfreulich und darum ist der Vergleich, denke ich, in der Höhe auch angemessen gewesen. Und so schließt jetzt auch die Akte ihren Deckel wieder und geht in den Keller. Wir müssen sie noch eine gewisse Zeit aufbewahren, bevor sie dann vernichtet werden kann.
Und in der nächsten Woche werden wir eine neue Akte aufschlagen von dir, Peter, aus der Kanzlei. Danke für heute. Schöne Grüße nach Österreich. Lass es dir gut gehen. Und wir sind nächste Woche wieder für euch da mit einem neuen Fall. Bis dahin, ausnahmsweise von uns mal ein Servus.
Tatort Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.